Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung.
Herzlich willkommen zum Verbrechen-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Hans-Jörg Mayer, Sie sind Staatsanwalt am Landesgericht in Innsbruck. Wir bitten in dieser Serie Menschen zum Gespräch, die mit Verbrechen zu tun haben. Das haben auch Sie, Sie haben mit Verbrechen zu tun. Wenn der Staatsanwalt eingeschaltet wird, dann ist ja schon was passiert. Wann kommen Sie zum Zug?
Die Staatsanwaltschaft ist dafür zuständig, das Ermittlungsverfahren zu leiten. Eigentlich wegen jeder Straftat, auch wegen noch so geringer Delikte. Immer dann, wenn es sich um gerichtlich strafbare Handlungen handelt. Also für Verwaltungsstraftaten, wenn man jetzt bei Rot über die Kreuzung fährt oder zu schnell fährt oder Ruhestörungen begeht. Das sind Verwaltungsstraftaten, das machen die Behörden. Aber für Kriminaldelikte ist die Staatsanwaltschaft zuständig. Und die Staatsanwaltschaft wird irgendwann immer eingeschaltet in jedem Verfahren, sei es, dass die Polizei eben zunächst einmal für sich ermittelt oder sogar fertig ermittelt und uns dann nur den Abschlussbericht schickt. Und die Staatsanwaltschaft muss dann entscheiden, ist das wirklich strafbar, ist das beweisbar, wird das eingestellt, wird das angeklagt. Oder wir werden schon zu Beginn eines Verfahrens involviert, wenn es also um schwerere Delikte geht, wenn die Polizei Anordnungen der Staatsanwaltschaft benötigt, um weiter ermitteln zu können, dann sind wir auch schon recht früh eingeschaltet. Also wenn bei einem Mord etwa eine Leiche gefunden wird, dann wird sofort die Staatsanwaltschaft angerufen. Schon allein deswegen, weil wir die Obduktion der Leiche anordnen müssen.
Mhm. Bei einem Mord im Film kommt der Staatsanwalt dann immer zum Tatort. Gehen Sie auch zum Tatort?
Nein. Also grundsätzlich kann sich die Staatsanwaltschaft auch immer einschalten direkt in die Ermittlungen und auch vor Ort sein. Also es wäre möglich, wir könnten das so machen. Das geschieht aber äußerst selten. Ich selber habe das nie gemacht. Man kann, wenn es von Interesse ist, um etwas besser nachvollziehen zu können, auch bei der Obduktion dabei sein, dabei wohnen, um sich selber ein Bild davon zu machen. Das mache ich nie und meine Kollegen auch nur äußerst selten.
Und warum? Warum machen Sie das?
Weil es reicht, danach das Gutachten zu lesen, die Beschreibung, die die Polizei schreibt oder eben das Gutachten bei einer Obduktion, das die Gerichtsmedizin erstellt und uns da die Sachen beschreibt. Als Laie, denke ich, kann man da vor Ort nicht allzu viel beitragen.
Ab wann sind Sie nicht eingeschaltet? Also zum Beispiel, es kann ja jeder eine Anzeige tätigen. Das heißt, ich kann jederzeit, wie auch immer bei der Polizei, ich glaube in Wien geht es sogar schon online, jemanden anzeigen. Wann kommt es zum Staatsanwalt? Wenn mich der Nachbar nervt, werden Sie dann informiert oder gibt es da eine Banalitätsgrenze?
Tatsächlich kommt wirklich auch jeder Blödsinn unter Anführungsstriche zu uns. Wenn etwas angezeigt wird, wo die Polizei der Meinung ist, oder sich nicht sicher ist, könnte das eine Straftat sein oder nicht, die hier angezeigt wird, zumindest theoretisch, wenn das so passiert wäre, wie es jetzt angezeigt wird, dann werden wir immer verständigt. Und da gibt es Berichte an die Staatsanwaltschaft, auch wenn die Polizei der Meinung ist, das ist gar keine Straftat, bekommen wir einen Bericht und entscheiden, okay, wegen dieser Sache wird kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Also nur wenn etwas ganz eindeutig schon gar nicht als Straftat angezeigt wird, dann kommt es nicht zu uns, aber dann berührt es natürlich unseren Zuständigkeitsbereich sowieso nicht. Wenn jetzt jemand den Nachbarn anzeigt, weil er ihn belästigt, weil er immer wieder an der Tür läutet oder irgendwie sonst mit ihm Kontakt aufnimmt, dann könnte das, wenn das ganz arg ist, das Vergehen der beharrlichen Verfolgung des Stalkings erfüllen. Also würden wir auch hier einen Bericht bekommen, auch wenn wir dann sagen, nein, das ist so geringwertig, das ist noch kommt gar nicht in Betracht, dass das diesen Tatbestand erfüllt. Aber auch solche Berichte bekommen wir.
Mhm. Während der Corona-Pandemie sind wir alle teilweise zu Hause gesessen. Hat sich da die Zahl der Anzeigen irgendwie erhöht, weil die Menschen so viel auf engem Raum miteinander gesessen sind? Haben Sie da irgendwas wahrgenommen oder hat sich der Erregungsgrad in der Gesellschaft irgendwie verdoppelt, weil alle viel genervter sind oder sich denken, sie müssen jetzt irgendwie alles mitteilen und sofort sagen, also die Toleranzgrenze sinkt einfach, je mehr Menschen auf kleinem Raum zusammen sind?
Im Allgemeinen und insgesamt ist die Anzahl der Anzeigen gesunken in der Corona-Zeit. Die Leute waren nicht mehr auf der Straße unterwegs, die Lokale waren zu. Es haben sich da einfach viel weniger Gelegenheiten und Anfrische gegeben, um Straftaten zu begehen. Ob jetzt die häusliche Gewalt in der Zeit zugenommen hat oder nicht, ist schwer zu beurteilen. Da wird die Dunkelziffer immer eine recht große sein, was man überhaupt mitbekommt und was angezeigt wird. Also wir konnten das jetzt nicht feststellen. Ein besonderer Aspekt, der schon zugenommen hat, und das ist aber das wirkt sich nach wie vor aus und ist schon besonders kritisch oder zu betrachten, sind sogenannte staatsverweigerische Tendenzen. Also es gibt, hat immer schon Leute gegeben, und es hat schon vor Corona sich etwas zugenommen, Menschen, die den Staat einfach nicht anerkennen, die sagen, der Staat ist irgendein Verein, bei dem ich nicht Mitglied bin, ich halte mich also nicht an diese Regeln. Da gibt es verschiedene Theorien, womit das begründet wird. Diese Tendenzen haben zugenommen mit Corona, gibt es auch nach wie vor. Es hat dann natürlich auch viele Menschen gegeben, die mit diesen staatlichen Maßnahmen einfach nicht einverstanden waren und kein Verständnis dafür gehabt haben. Und im Zusammenhang damit ist es dann auch vermehrt dazu gekommen, dass Impfbestätigungen gefälscht wurden etc. Also so in diese Richtung, diese Straftaten haben zugenommen. Das mit diesen staatsverweigerischen Tendenzen ist etwas, was man anhaltend noch beobachten kann. Aber im Allgemeinen haben die Straftaten abgenommen in dieser Zeit. Und nicht nur zum Thema Dunkelziffer, sondern ich glaube, dass überhaupt wirklich weniger Straftaten passiert sind, weil natürlich, wenn Geschäfte nicht offen haben, kann man dort nicht stehlen. Wenn draußen alles zu hat oder überhaupt Ausgehbeschränkungen herrschen, dann gibt es auch weniger Straftaten, die auf der Straße passieren. Wenn allfällige Suchtgiftgeschäfte nur hinter den vier Wänden stattfinden, wird auch weniger beobachtet. Also da hat insgesamt die Anzeigen abgenommen, aber ich glaube durchaus auch die Straftaten.
Würden Sie sich von der Staatsanwaltschaft irgendwelche Aktionen wünschen, eben bezüglich häuslicher Gewalt? Weil Sie sagen, die Dunkelziffer ist so hoch. Kann man da irgendwie von Ihrer Seite...
Ich glaube, dass viel Bewusstseinsstärkung bereits stattfindet von verschiedenen Seiten her, dass man solche Gewalttaten anzeigt, dass man sich das nicht gefallen muss, lassen muss. Es finden ja auch, auf der Klinik gibt es ja Maßnahmen, also dass man mit bestimmten Codewörtern mitteilen kann, dass man Opfer von Gewalt geworden ist. Da passiert einiges, es gibt viele Beratungseinrichtungen. Etwas, was für uns immer schwierig bleibt, ist natürlich, dass unsere Rolle die ist, dass wir dann einem Täter die Tat nachweisen müssen. Wir haben immer die Beweislast und müssen am Ende des Tages im Zweifel auch zugunsten des Angezeigten entscheiden. Wenn man sagt, naja, es kann so oder so sein, dann wird es in der Regel ein Verfahren eingestellt oder spätestens vom Gericht dann freigesprochen. Das ist immer etwas Schwieriges. Da werden wir natürlich auch von Opfereinrichtungen immer sehr kritisch betrachtet, weil es heißt, dass wir glauben den Opfern nicht. Ja, wir müssen natürlich schauen, was gibt es da an Beweisen, wie lässt sich wirklich etwas nachweisen. Und eine ganz besondere Schwierigkeit ist in dem Zusammenhang, dass sich ja häusliche Gewalt in der Regel innerhalb der Familie abspielt und Angehörige ein Aussageverweigerungsrecht haben. Das heißt, wenn sich jetzt eine Frau, die Opfer von Gewalt geworden ist, endlich den Mut fasst, das anzuzeigen, dazu auszusagen, dann hat sie bis zum Ende des Verfahrens die Gelegenheit, wenn sie wieder vorgeladen wird zur Vernehmung bei der Hauptverhandlung oder schon im Vorfeld, die Aussage zu verweigern, weil das Verfahren etwa gegen ihren Mann oder Lebensgefährten geführt wird. Wenn sie das macht, dann darf die Justiz auch die bisherigen Aussagen nicht verwerten. Das heißt, es braucht relativ viel Kraft für ein Opfer leider, das Ganze auch durchzustehen, bis zum Schluss dazu zu stehen, und dann besteht immer noch das Risiko, dass am Ende, sei es die Staatsanwaltschaft oder nach einer Anklage das Gericht sagt, die Beweise reichen aber nicht.
Das heißt, man fängt bei so einem Gewalttäter dann bei jedem Fall bei Null an, oder? Weil wenn das alles nicht mehr gilt, wenn der jetzt schon aktenkundig ist irgendwie, weil das wird ja vermutlich nicht gelöscht werden, oder? Und die Frau sagt dann, nein, ich sage doch nicht aus gegen meinen Mann. Dann weiß man es zwar, aber man kann ja nichts tun.
Richtig. Man kann sich natürlich als aussageverweigerungsberechtigtes Opfer später dazu entscheiden, doch auszusagen, dann kann ein Verfahren auch wieder aufgenommen werden.
Also Sie würden empfehlen, dass jede Frau immer alles dokumentiert, oder?
Geht ja, es wichtig dahin ist hinaus, natürlich, dass man sofort alle das Verletzungen ist oft das Problem, genau, dass man, dass dann die Frauen erzählen, was ist passiert ist in den letzten Jahren. Aber natürlich, weil sie ja nicht den Plan gehabt haben, dass sie das jetzt anzeigen wollen. Jede Frau würde noch hoffen, das ist jetzt ein einmaliger Vorfall. Oder wenn es dann schon der nächste ist, würde sie hoffen, das war jetzt der letzte Vorfall. Aber es wäre natürlich zu empfehlen, wirklich das immer zu dokumentieren, auch behandeln zu lassen, damit man das auch später wirklich nachweisen kann und belegen kann, was da alles passiert ist.
Gerade auf sozialen Medien sind ja die Schreibfinger auch oft sehr locker und es wird schnell beschuldigt und gepostet. Wie schaut das aus? Das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum. Ist das bei den Menschen eigentlich schon angekommen?
Ich denke schon. Also das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber es ist ein Raum, wo sich halt viele herumtümmeln und wo man nicht nur unter dem Deckmantel der Anonymität, viele posten mit Klarnamen, aber haben doch weniger Scheu davor, jemanden zu beschimpfen, jemanden zu beleidigen, weil man sich ja nicht face-to-face gegenüber sitzt. Und vieles schaukelt sich auf. Man stimmt einer anderen Beleidigung zu, es steigert sich weiter. Und das ist natürlich kein strafbarer Raum. Beleidigungen, die dort stattfinden, können verfolgt werden. Aber auch Drohungen oder Verhetzungen, wenn man auffordert zu Gewalt oder zu Hass gegenüber irgendwelchen Gruppen von Menschen, das sind dann gerichtlich strafbare Handlungen, die durchaus auch verfolgt werden und auch regelmäßig zur Anklage kommen.
Wie lange dauert so eine Ermittlung?
Naja, wenn es mit Klarnamen gepostet wird, geht das Ganze natürlich schneller. Ansonsten muss man natürlich schauen, also gibt es schon die Möglichkeiten auch zu ermitteln, wenn man jetzt ein Pseudonym hat, wer da wirklich dahinter steht. Und das kann relativ schnell gehen. Also
aber kann das vermutlich auch lang dauern, oder?
Solche Ermittlungen dauern in der Regel nicht lang, weil es da jetzt nicht besonders viel zu ermitteln gibt. Es gilt natürlich, das zu sichern, was da gepostet wurde im Internet. Und wenn das einmal gesichert ist, dann hat man die wesentlichen Beweise. Dann geht es halt darum, den Autor dieses Postings auszuforschen und zu vernehmen. Also das ist kein Ermittlungsverfahren, das besonders lang dauern sollte.
Aber jetzt hat es ja zum Beispiel bei dieser Ärztin, dieser oberösterreichischen Ärztin, die von Corona-Leugnern quasi im Internet bedroht worden ist, das hat doch ewig gedauert, oder? Ich meine, das war, glaube ich, in Deutschland, aber das hat sich ja alles als relativ schwierig entpuppt, oder? Also hat das jetzt was mit den Grenzen zu tun zwischen Österreich und Deutschland? Ist das immer noch nicht, ist die quasi die Polizeiwelt und die staatsanwaltschaftliche Ermittlungswelt noch nicht so vernetzt, wie man sich's wünschen könnte beim World Wide Web?
Ja. Das ist ein Problem. Also man muss wirklich sagen, sobald etwas über die Grenzen geht, wird es schwieriger. Wir tun es mit den deutschen Behörden relativ leicht. In der Zusammenarbeit, da geht es etwas schneller, aber es ist trotzdem alles an formelle Vorgaben geknüpft. Und man muss wirklich sagen, das ist noch ein Problem. Also da ist Europa noch sehr fern sozusagen in der Zusammenarbeit bei Ermittlungsverfahren. Es gilt in jedem Staat, gilt eine eigene Prozessregeln, jeder hat eigene Verfahrensregeln, das muss miteinander irgendwie harmonisiert werden. Die EU versucht auch hier einiges zu leisten in der Richtung, aber nichtsdestotrotz ist allein, wenn sich etwas über mehrere Länder erstreckt, ist das für die Ermittlungen ein deutlicher Hemmschuh.
Verstehe. Hat man als Jurist eigentlich so etwas wie ein Lieblingsthema? Haben Sie eins, was Sie besonders interessiert?
Also an sich, jetzt in strafrechtlicher Hinsicht, habe ich keinen besonderen Bereich, wo ich sage, das habe ich am liebsten, solche Fälle. Ich war einige Jahre für Jugendstrafrecht tätig. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil es da einfach auch sehr um den Menschen geht, der dahinter steht. Da geht es weniger darum, wie es jetzt eine Straftat genau zu qualifizieren. Und es ist oft jetzt von den Ermittlungen her jetzt nicht besonders herausfordernd. Da geht es mehr um die Menschen, die da zu Tätern wurden, um die Jugendlichen zu schauen, wie kann man auf die Menschen richtig reagieren, um sie möglichst wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Das habe ich eigentlich sehr reizvoll und interessant gefunden. Ich habe schon verschiedene Tätigkeitsbereiche ausgeübt in meiner bisherigen Zeit als Staatsanwalt und ich muss sagen, es hat alles seine interessanten Seiten und alles wird dann irgendwann aber auch zum normalen alltäglichen Geschäft.
Okay, sind Sie privat auch Staatsanwalt? Ermitteln Sie in der Familie, wenn irgendwas verschwindet? Also Sie, das Lieblingsjoghurt im Kühlschrank?
Ich bin ja nicht deswegen Staatsanwalt, weil ich jetzt so gern Leuten auf die Füße steige und die Leute verfolge, sondern, und das gilt für alle Staatsanwälte, wir sind ja eigentlich gelernte Richter. Wenn man Staatsanwalt werden will, nachher macht man die Ausbildung als Richter, soll da zuerst einmal ein Jahr Richter gewesen sein, um dann Staatsanwalt zu werden. Das heißt, unser Zugang ist schon eher davon geprägt, dass wir Gerechtigkeit schaffen wollen. Und insofern bin ich dann privat auch Staatsanwalt. Also das Streben danach, gerecht zu sein und Gerechtigkeit zu schaffen, das lebe ich wahrscheinlich auch im Privaten aus, aber nicht das, was man jetzt so allgemein als Bild vom Staatsanwalt hat, dass ich alles verfolge, was irgendwo nicht in Ordnung ist. Also nein, insofern bin ich privat kein Staatsanwalt.
Also Sie sind Richter, das heißt, Sie gleichen aus. Jeder kriegt seinen Lieblingsjoghurt und reden wir drüber. Und was kann man da tun oder wie soll man das verstehen?
Das reden wir drüber. Es ist schon tatsächlich so, dass wir in unserer Familie, ich hab eine sehr gut funktionierende Familie mit 3 erwachsenen Söhnen mittlerweile, die zum Teil noch zu Hause leben. Und da wird schon einiges auch besprochen und diskutiert. Ja, also man wird, bei uns fährt man nicht irgendwo drüber, wir reden drüber, machen uns die Sachen aus und so, glaube ich, ist jeder zufrieden und ich glaube, ich empfinde auch das Feedback auch im privaten Leben, dass das ganz gut passt so. Wie
also,
das macht.
Also es hat vielleicht in der Teenagerzeit oder wenn sie Burschen halt aufmüpfig waren, nicht sofort Sanktionen gegeben oder Strafen, sondern so eine Art Bewährung.
Ja.
Wenn ich nicht mehr mal annehme.
So ähnlich kann man das sagen. Ich muss sagen, meine Buben sind natürlich sehr brav. Aber ja, also ich halte weder privat noch beruflich sehr viel davon, dass Strafen die Leute besser machen würde. Ich glaube, dass es wichtig ist und deswegen sehe ich schon einen Sinn hinter dem, was die Staatsanwaltschaft macht und überhaupt die Strafjustiz, dass eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn es Regeln gibt, wenn man sagt, manche Sachen, die Gesellschaft wirklich sehr stören, das Zusammenleben, die gehören bestraft. Aber nicht so sehr, weil ich glaube, dass nachher der Mensch, der bestraft wird, dann nachher ein besserer Mensch ist, sondern ich glaube, dass einfach auch alle anderen Mitglieder der Gesellschaft sehen müssen, dass da reagiert wird, wenn was angestellt wird, dass es eben Sanktionen gibt. Also ich glaube, Strafen haben vor allem auch den Sinn, andere dann davon abzuhalten, auch solche Straftaten zu begehen. Dass ein Mensch, der ein paar Jahre im Gefängnis ist, danach als besserer Mensch rauskommt, ja, das wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren.
Also Sie glauben nicht an Resozialisierung oder sowas?
Ich hoffe sehr auf Resozialisierung. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, in Resozialisierung auch Geld reinzustecken und personelle Ressourcen. Da könnte sicherlich einiges mehr passieren. Ich glaube nicht, dass wenn jemand lange Zeit mit anderen, die Straftaten begangen haben, auf engen Raum zusammenlebt, dass das jetzt also in der Zeit nicht unbedingt von vielen Vorbildern sozusagen umgeben ist, außer dem Justizwachepersonal, dass das viel dazu beiträgt, dass jemand besser wird. Aber es findet dort natürlich auch Resozialisierungsmaßnahmen statt. Es gibt einen sozialen Dienst, es gibt das Justizwachepersonal, das auch um Resozialisierung bemüht ist. Und das ist ein wichtiger Aspekt einer Freiheitsstrafe, eben die Resozialisierungsmaßnahmen, dass es danach besser wird.
Das ist besonders gut gelungen bei Jack Unterweger, oder? Wenn man sich zurückerinnert, dem Häfenpoeten.
Ja,
der ja quasi die ganze Gesellschaft, die ganze Wiener Gesellschaft getäuscht hat.
Ja, ja. Genau.
Würden Sie betrunken Radl fahren?
Zum Thema, ob ich auch Privatstaatsanwalt bin, gehört natürlich schon dazu, dass es, also betrunken Radfahren ist jetzt sowieso ein Problem, oder wäre ein Problem, dass ich auch sonst schaue, dass ich mich ordentlich verhalte. Das heißt, und vor allem, weil ich in letzter Zeit und nachdem ich jetzt doch schon seit einigen Jahren auch Pressesprecher der Staatsanwaltschaft bin, immer wieder von Leuten erkannt werde, ist es mir unangenehm, wenn ich jetzt bei Rot über die Straße gehe, auch wenn weit und breit kein Auto kommt und mir würde ein Passant dabei sehen, der sich denkt, ja schau, der Staatsanwalt geht bei Rot über die Straße. Also insofern trage ich diese Rolle als Staatsanwalt schon auch ins Private mit und bemühe mich da schon sehr, mich ordentlich zu verhalten, aber wenn es mir dann passiert, dass ich einmal von der Polizei aufgehalten werde, weil ich zu schnell gefahren bin oder irgendwo verbotenerweise umgedreht habe, dann ist mir das schon besonders zu blöd. Und auch den Beamten meistens dann auch, wenn sie mich erkennen, aber es nützt nichts und dann zahlen die auch gern meine Strafe dafür, auch gern unter Anführungsstrichen, aber es gehört sich so. Und ich schäme mich wahrscheinlich um einiges mehr dafür, als wie andere.
Ich verstehe. Und Sie werden erkannt von den Kollegen bei der Polizei?
Das kommt immer wieder dann vor, ja. Also immer wieder, es klingt jetzt so, als wenn ich da regelmäßig aufgehalten werde. Würde,
ja, aber wer weiß. Ist, ja. Zu sehr wollen wir nicht ins Detail gehen. Besonders witzig im Umgang mit Juristen, für uns Nicht-Juristen, ist ja das Juristendeutsch. Wo lernt man denn sowas?
Ja, das wäre interessant, das zu recherchieren, woher man das jetzt wirklich lernt. Wahrscheinlich fängt es ja auf der Uni an, wenn man halt anfängt, juristische Texte zu lernen oder zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Und dann natürlich später im beruflichen Leben, wenn man mit Urteil lesen, Urteil anfechten, Urteil schreiben oder Anklageschriften schreiben befasst ist, dann schleift sich das einfach so ein. Es ist ja, gerade wenn man Urteile von Höchstgerichten liest, Obersten Gerichtshof und so weiter, sind oft fürchterliche Schachtelsätze drinnen. Und dann gibt es wahrscheinlich doch einige, die sagen, ich will auch so gut sein wie diese Höchstrichter und dann auch in diese Sprache verfallen, weil man mal glaubt, das liest sich dann besonders gescheit und intelligent. Ich bin der Meinung, dass es schon eine besondere Herausforderung ist, die Sachen kurz und prägnant zu schreiben. Ich muss ja manchmal auch in meiner Tätigkeit als Pressesprecher Sachen auf 5 einfache Sätze reduzieren und dann mit der Presse mitteilen, warum ist jemand angeklagt worden und um was geht's da. Und das ist dann für mich schon eine Herausforderung, wirklich zu sagen, okay, ich mache die Sätze kurz, ich mache einen Punkt, fange einen neuen Satz an. Fein wäre es, wenn natürlich die Anklageschrift, die ich da zusammenfasse, in 5 Sätze auch schon so geschrieben wäre. Meistens ist es aber nicht so. Und das ist einfach schon vielleicht ein bisschen so ein Berufssprache, auf die wir jetzt nicht besonders stolz sein, braucht, wo sicher besser wäre, das auszumerzen. Es ist ja ganz interessant, wir haben alle auf unserem Tisch ein Büchel liegen, den sogenannten Kodex, das ist also, so heißt der Verlag, der die Gesetzesbände herausgibt, wo also viele Gesetze kleingedruckt drinnen stehen. Und im Vorwort steht etwas über die Sprache drinnen, wie man die Sprache besser gestalten kann, um eben von diesem Juristendeutsch wegzukommen. Also das finde ich ja ganz witzig in dem Zusammenhang, dass dieses Kochbuch, das wir alle da am Tisch haben und regelmäßig drinnen blättern, eigentlich als Vorwort einige Ausführungen dazu hätte, wie man die Sprache verbessern könnte und von dem Juristendeutsch wegkommen könnte.
Was ist Ihr Lieblings, wie sagt man denn da, Ihr Lieblingsbild in so Anklageschriften bei der Beschreibung von irgendwas, das besonders skurril ist? Gibt es da eins?
Wie meinst du das mit dem
Bild? Jetzt zum Beispiel, das wissen das, der Angeklagte, ich kann es jetzt gar nicht beschreiben. Ich habe jetzt leider kein Beispiel da, das hätte ich mir mitnehmen können, so eine Anklageschrift. Die sind ja wirklich oft so dermaßen kompliziert, genauso wie die Berichte der Sicherheitsdirektion, der Polizei, die auch oft besonders skurril beschrieben sind. Aber gehen wir weiter. Schreiben Sie private Nachrichten auch kompliziert oder versuchen Sie einfach und klar und prägnant?
Ich versuche natürlich im Privaten auch einfach zu schreiben. Vielleicht gelingt es mir nicht immer, aber ich denke schon. Also ich wäre jetzt privat nicht dafür kritisiert, dass ich im Juristendeutsch schreiben würde.
Erkennen Sie privat oder außerhalb des Gerichtssaals Menschen, die Sie drinnen schon mal gesehen haben?
Ja, also weniger aus dem Gerichtssaal. Ich glaube, da funktioniert es mit dem Talar ganz gut. Wir haben im Gerichtssaal ja den Talar an, den schwarzen, mit dem roten Kragen. Ich glaube, da nehmen dann die Leute dann auch schon im Gerichtssaal weniger als Menschen wahr, sondern als diese Funktion, die man da ausübt. Aber in meiner Eigenschaft als Pressesprecher bin ich dann doch öfter in den Medien zu sehen oder gerade bei den Tirol heute sehen, gibt es doch ein paar. Und da passiert es mir regelmäßig, dass ich dann in der Öffentlichkeit erkannt werde. Und ja.
Was sagen die Menschen dann?
Also entweder sprechen sie dann irgendwie drauf an oder man merkt, wie sie einen anschauen und dann duscheln, dass das jetzt gerade wieder so ist oder sie reden dann wirklich offen drauf an. Ich muss aber sagen, es waren bis jetzt nie unangenehme Situationen. Also ich bin jetzt dann noch nie irgendwie blöd angeredet worden oder kritisiert worden, sondern ja, es ist halt so und das führt halt auch wieder dazu, dass man sich denkt, ja, man muss sich halt dann auch im Privatleben immer halbwegs ordentlich aufführen, um da das Ansehen auch des Amtes, das man beruflich vertritt, nicht zu schaden.
Also und wenn Sie jetzt angenommen, Sie würden sich jetzt total wild aufführen wollen, würden Sie ins Ausland fahren oder auf Urlaub?
Wenn ich das wollen würde, dann würde ich lieber ins Ausland fahren, ja, aber da waren jetzt einige Konjunktive dabei.
Haben Sie einen Lieblingsgerichtssaal?
So viel bin ich ja gar nicht im Gerichtssaal, aber wenn, dann gibt es Gerichtssäle im Altbau, da gibt es zwei und die meisten sind im Neubau. Der Altbau hat überhaupt ein besseres, schöneres Flair, auch unsere Räumlichkeiten sind zum Glück im alten Teil des Gerichtsgebäudes und da haben wir einen Gerichtssaal, der natürlich auch zu meinem Büro am nächsten ist, also nicht nur, weil ich jetzt faul bin, finde ich den ganz fein, sondern weil er halt einfach auch noch diese hohen Räume hat. Der war lange noch in der alten Einrichtung, mittlerweile hat er auch die neue Einrichtung. Das war aber ein Gerichtssaal, mit dem erinnert mich doch auch insofern, mit dem verbindet mich eine Erinnerung an meine Anfangszeit. Da war ich als Rechtspraktikant, Herbst 1997, habe ich da die Gerichtspraxis begonnen und war beim Strafrichter zugeteilt. Und dann haben die Strafrichter eine Weihnachtsfeier gehabt, zu der ich auch eingeladen war. Das war schon eine besondere Ehre, dass sie da hingehen dürfen. Und die hat in diesem Gerichtssaal stattgefunden. Und das ist dann irgendwie so eine Erinnerung an meine Anfangszeit als Rechtspraktikant damals, die mich auch mit diesem Gerichtssaal halt noch verbindet.
Darf man denn so Gerichtssäle eigentlich für Veranstaltungen mieten? Weil das wäre nämlich einmal eine richtig gute Location, oder so ein Gerichtssaal?
Das habe ich noch nie wahrgenommen, dass das passiert wäre. Da müsste man, wenn noch, auch mit dem Landesgericht drüber sprechen, ob das möglich ist. Aber das glaube ich, dass das leider nicht geht.
Das würde wahrscheinlich die Würde des Gerichts verletzen, oder?
Es finden schon in Verhandlungssälen Konzerte statt, die von einem justiznahen Kulturverein organisiert werden im Schulgerichtssaal. Aber sonst als wirklich Außenstehender denke ich, dass das eher nicht gehen würde, aber man kann ja mal versuchen, dort anzufragen.
Das wäre vielleicht ein Geschäftsmodell für die Justiz, die kein Geld hat. Da könnte man dann vielleicht Resozialisierungsprogramme davon einführen. Sie schauen sicher vielleicht fern oder gehen ab und zu ins Kino. Was ist denn falsch in so Gerichtsserien? Fällt Ihnen da spontan was ein?
Ja, falsch ist, dass der Staatsanwalt nicht immer der Trottel ist. In Wahrheit. So wird es ja oft dargestellt in Krimis. Also die Polizei will ermitteln und der Staatsanwalt, der ist nur ein bisschen korrupt und wird irgendwie, will da bremsen, weil ihm irgendjemand was einflüstert. Das ist ja hoffentlich in Wahrheit nicht so. Nein, ist wirklich nicht so. Sonst wird halt manches nicht ganz so richtig dargestellt, also wie es halt in der Strafprozessordnung jetzt eigentlich vorgesehen wäre. Was oft da so rüberkommt, wenn man jetzt einen deutschen Tatort sieht, je nachdem, was für ein Tatort es ist, oft ist der Staatsanwalt und Polizei sehr, sehr nah beieinander, dass man meint, die arbeiten da Tür an Tür, das ist weder in Deutschland so noch bei uns so. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass es nicht so wichtig ist. Also ein Tatort oder ein Krimi, den man jetzt als Buch liest, der will ja nicht die Strafprozessordnung den Leuten näher bringen, sondern eine gute Geschichte erzählen. Deswegen stört mich das nicht, wenn da manche Sachen nicht so dargestellt werden, wie sie in Wirklichkeit sind. Ich habe auch, es ist manchen Autoren sicher wichtig, dass das richtig ist, was man da darstellt, aber ich finde einfach, wenn jemand einen Roman schreibt, dann darf das ruhig ein bisschen von der Realität abweichen. Aber insgesamt muss man sagen, gibt es Sachen, die in Wirklichkeit stattfinden, die so sind, dass man sagt, da könnte ich gar keinen Film drüber machen, weil es viel zu arg ist, was da passiert. Also das ist etwas, was den Film und die Romane unterscheidet. Man muss sagen, was echt passiert, ist einfach oft viel schlimmer. Also wenn man noch so grauslige Krimis liest, es gibt Sachen, die tatsächlich stattfinden. Und das muss man schon sagen, was man da als Staatsanwalt oder wenn man in der Strafjustiz tätig ist oder auch bei der Polizei feststellen muss, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es gibt Sachen, die will man nicht jedem zumuten, darüber nachzulesen oder da Bilder davon zu sehen.
Mhm. Belastet Sie das? Nehmen Sie das mit nach Hause?
Es gibt schon Sachen, also gerade wenn man auch mit Bildern konfrontiert ist, die man nicht so schnell aus dem Kopf bringt, wo man aber dann doch schaut, dass man einen professionellen Zugang dazu hat und ja, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da alle irgendwie Supervision und Psychotherapie brauchen, aber in manchen Fällen wäre es wahrscheinlich gar nicht so blöd, sich mit anderen darüber auszutauschen, damit man selber auch damit besser klarkommt, weil es schon wirklich Geschichten gibt, also Geschichten, ja, also die halt wirklich stattfinden, die schlimm sind.
Also Sie haben keine Supervision im
Es gibt die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen.
Schon,
ja.
Aber Sie tun es nicht.
Also ja, es ist für mich jetzt nie in Anspruch genommen, aber es ist sicher etwas, was man nahelegen kann, wenn es jemand, also um jemandem zu helfen, damit irgendwie besser klarzukommen. Man muss aber sagen, es ist bei uns sehr viel Teamarbeit in der Staatsanwaltschaft. Wir unterscheiden uns vom Gericht dadurch, dass die Staatsanwaltschaft Behörde ist, die einfach als Staatsanwaltschaft für Sachen zuständig ist. Beim Gericht ist es ja so, da ist immer ein Richter fix zuständig, das gibt die Geschäftsverteilung so vor, das ist ein ganz wichtiges Regelwerk, diese Geschäftsverteilung, da darf keiner eingreifen und jeder Richter ist für seine Fälle zuständig. Bei uns wird viel gemeinsam gearbeitet. Man hat zwar seine eigenen Fälle, aber wir tauschen uns regelmäßig mit anderen aus. Wir sind in so Gruppen organisiert, die haben immer einen Gruppenleiter. Man kann innerhalb dieser Gruppen Sachen besprechen mit dem Gruppenleiter, aber auch mit jedem anderen Kollegen. Und so findet bei uns recht viel Gespräch und Austausch statt. Und dadurch ist auch vieles leichter, weil man einfach über Sachen reden kann und sich austauschen kann und andere das mit einem quasi teilen. Die kennen den Fall dann auch und man redet miteinander drüber. Das macht sicher vieles auch leichter.
Das Innsbrucker Landesgericht, das, wenn man da einige Prozesse besucht oder mehrere über Jahre, dann hat man ja das Gefühl, man kennt alle so als Besucher oder als Journalistin auch. Mhm. Kennen Sie Gerichtskiebitze auch persönlich? Weil da werden ja Platzkarten verteilt für furchtbare Prozesse, wie Sie sagen, wo dann oder kennen Sie die nicht? Kennen wir die als ja. Mitarbeiter am Landesgericht?
Nein, es gibt schon Gerichtskibitze, die wirklich regelmäßig da sind, also im Schwurgerichtsverfahren, also regelmäßig drinnen sitzen, wenn es jetzt nicht gerade um die Verbotsgesetzverfahren gibt, die finden ja jetzt sehr, sehr häufig statt, aber wenn es um Mord geht, gibt es wirklich welche, die also regelmäßig da sind, die man vom Sehen her dann auch schon kennt, ja.
Ja. Ich habe das immer wieder sehr bizarr gefunden, dass man sich freiwillig in so wirklich, wie Sie sagen, ja, belastende Prozesse setzt. Reden Sie mit denen auch? Wissen Sie, warum die?
Nein, also ich rede mit denen nicht. Und es sind jetzt nicht viele Prozesse so belastend. Gell? Es gibt ganz viele, die einfach interessant sein. Gell? Also ich finde es durchaus, mir wundert es, wieso ich es eigentlich nicht mehr machen, weil so, wenn man jetzt frei hat und pensionistisch ist, kann es durchaus wirklich auch interessant sein und unterhaltsam sein, sich so ein Schwurgerichtsverfahren anzuschauen. Das ist jetzt nicht jedes grauslig und abstoßend und man wird ja nicht immer nachher mit Bildern konfrontiert, die man sich anschauen muss. Also ich habe von dem her durchaus Verständnis, dass jemand als Freizeitgestaltung sich ein Gerücht zu vorne anschaut.
Ja, und wer wissen will, wo man das bekommt, auf der Homepage der Staatsanwaltschaft, da stehen die Termine.
Genau, also nicht auf der, weil es wäre, ins Ansicht ist es die Homepage vom Landesgericht, aber dort sind die Termine auch veröffentlicht, auch mit einer Kurzbeschreibung bei manchen Fällen, um was es da geht.
Was ist denn Ihr Lieblingskrimi? Sie haben davor gesagt, dass Sie nicht so viel Wert auf Realität legen.
Mir gefallen diese typischen Österreich-Krimis eigentlich ganz gut. Also Wolf Haas habe ich, glaube ich, ziemlich alle gelesen und auch die Filme davon gefallen mir gut mit Josef Hader, die Verfilmungen. Eichner Bernhard auch. Also diese Österreich-Krimis, die gefallen mir gut.
Herr Mayer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.